Morgen, ich spreche noch ein Gebet vor der Predigt. Gott, ich möchte danken für den Morgen, möchte danken für Sonne und für die Möglichkeit, in dir auch die Sonne des Lebens zu finden. Und ich möchte dich bitten, dass du durch diese Worte von Paulus uns ansprichst, egal in welcher Situation wir auch stehen, ob wir dir nahe stehen oder noch ganz weit von dir entfernt stehen, möchte ich bitten, dass du die Predigt gebrauchst, um durch uns, zu uns durchzudringen. Amen. Ja, wir kommen zur siebten und letzten Predigt in unserer Serie zum Kolosserbrief. Und ich habe uns nicht das ganze Kapitel 4 mitgebracht, sondern nur ein paar Verse am Anfang und so die Abschlussverse von dem ganzen Brief. Dazwischen schreibt Paulus noch einige Grüße an bestimmte Personen, gibt Empfehlungen, was einfach nochmal zeigt, wie wertschätzend und ermutigend und persönlich Paulus auch war. Aber für die heutige Predigt ist das jetzt nicht unbedingt relevant. Aber was wir an diesen Versen nochmal gut erkennen können und worauf ich letzte Woche ja großen Wert gelegt habe, dass wir es hier mit einem historischen Dokument zu tun haben. Paulus schreibt in eine konkrete Situation an bestimmte Menschen und Gemeinden seiner Zeit. Und es ist wichtig, dass wir das beim Versuch, diese Texte zu verstehen, im Hinterkopf behalten. Und vielleicht ist dir am Ende auch der Satz aufgefallen, wo steht, mit eigener Hand schreibe ich Paulus hier meinen Gruß. Das heißt, Paulus hat sehr wahrscheinlich diesen Brief einem Schreiber diktiert, das war recht üblich in der damaligen Zeit. Und dann am Ende setzt er nochmal mit der eigenen Handschrift einen Gruß drunter, autorisiert damit den Brief. Sehr typisch für die damalige Zeit. Also auch da nochmal so ein interessanter Hinweis. Es handelt sich hier eben um ein historisches Dokument, um einen antiken Brief von einer antiken Persönlichkeit unterzeichnet. Kommen wir jetzt aber zu diesem Abschnitt, auf den ich heute den Fokus legen möchte, die Verse 5 und 6. Und in diesen beiden Versen geht es darum, wie Menschen, die nicht an Jesus glauben, wie sie von dem hören, was Christen beschäftigt oder was den Glauben ausmacht. Und damit ist dieser Text, glaube ich, spannend für alle von uns. Für diejenigen, die bereits glauben und die sagen, dass sie Jesus Christus vertrauen. Welchen Rat hat quasi Paulus für uns, wenn es jetzt darum geht, diesen Glauben zu teilen, es irgendwie in Worte zu fassen, was ist ihm da wichtig? Aber ich denke, es ist auch für diejenigen interessant, die nicht glauben, denn Paulus schreibt hier ja, wie Christen mit Nichtchristen umgehen sollen. Und es ist ja durchaus auch mal spannend für diejenigen, die diesen Text jetzt nicht unbedingt lesen würden. Es ist wie so ein Blick ins Handbuch, das beschreibt, wie man jetzt mit anderen über den Glauben reden soll. Das heißt, wenn du heute hier zuhörst und dem Glauben noch eher skeptisch gegenüberstehst, hier bekommst du einen interessanten Einblick hinter die Kulissen, quasi in die Interna, wie man mit dir über den Glauben sprechen soll. Und die große Anweisung hier lautet in Vers 6, wenn ihr Außenstehenden über euren Glauben Auskunft gebt, so tut es immer freundlich und in ansprechender Weise. Und diese Auskunft muss jetzt nicht locker und selbstverständlich und automatisch rüberkommen. Das darf durchaus auch ein paar Gedanken und Mühen erfordern, weil Paulus schreibt dann weiter, bemüht euch für jeden und jede die treffende Antwort zu finden. Das ist die Anweisung. Und zwei Aspekte fallen mir dabei auf. Erstens, der Glaube ist nicht mit einer Standardantwort zu erklären. Und zweitens, wenn man vom Glauben spricht, spricht man auch von einer Erfahrung. Über diese zwei Aspekte möchte ich heute mit euch nachdenken. Fangen wir mit dem ersten Aspekt an. Der Glaube ist nicht mit einer Standardantwort zu erklären. Paulus sagt, man soll jedem und jeder die treffende Antwort geben. Das heißt, auf die Frage, was ist christlicher Glaube, was bedeutet dir Gott, darauf kann es verschiedene Antworten geben. Verschiedene Antworten von verschiedenen Menschen, aber auch verschiedene Antworten von einer Person für verschiedene Menschen. Warum? Ein wichtiger Grund ist, dass aus einer christlichen Perspektive heraus jeder Mensch als einzigartig verstanden. Jeder Mensch in seiner Andersartigkeit und auch mit seinen ganzen Besonderheiten ist einzigartig. Und genau in dieser Einzigartigkeit auch von Gott wertgeschätzt. Und das ist ein Aspekt, der außergewöhnlicher ist, als man jetzt vielleicht so im ersten Moment denkt. Denn häufig haben Religionen die Tendenz zur Gleichmacherei. Wer dazugehören will, der muss am besten gleich denken, gleich aussehen, sich gleich verhalten. eine Anpassung an die anderen, die vielleicht so den Kern der Gruppe ausmachen, das ist ganz entscheidend. Aber Menschen, die anders sind und anders denken, die sind in Gruppen, die man so als stark religiös bezeichnen würde, nicht besonders beliebt. Und interessanterweise gilt es nicht nur für religiöse Gruppen, sondern es lässt sich auch ganz gut in der nicht-religiösen Welt beobachten, in manchen Berufssparten, in manchen Gemeinschaften, in manchen Szenen, auch in manchen Cliquen. Da fühlt man sich schnell anders als alle anderen, wenn man an einer Stelle abweicht. Alle anderen scheinen irgendwie gleich und wenn man nicht so und so ist oder so und so denkt, dann ist man irgendwie außen vor, dann fühlt man sich eben wie so ein schwarzes Schaf. Und das ist eigentlich interessant und gleichzeitig wird ja der Wert des Individualismus sehr stark in unserer Gesellschaft betont. Man soll individuell sein, soll sich aus der Masse herausheben, aber andererseits bitte nicht zu individuell und bitte nicht an der falschen Stelle individuell. Nun, das christliche Menschenbild, auch wenn im christlichen Glauben Gemeinschaft und Miteinander ein hohes Gut sind, sieht sehr stark die Einzigartigkeit und den Wert jedes Einzelnen. Und dieser Gedanke zieht sich wirklich durch die biblischen Texte hindurch. Gott zeigt sich im Prinzip am Anfang als Künstler, es geht los mit diesem Schöpfungsgedanken, dass Gott Künstler ist und sich Menschen einzigartig ausdenkt und sie dann so handwerklich mit Liebe zum Detail herstellt. Dann geht es weiter mit vielen alttestamentlichen Erzählungen, in denen Gott immer wieder zu einzelnen Personen spricht, zu sehr unterschiedlichen Personen mit sehr unterschiedlichen Hintergründen und mit sehr unterschiedlichen Lebenssituationen. Da gibt auch sehr individuelle Aufträge. Dann sehen wir bei Jesus, wie er, obwohl er häufig auch zu größeren Menschenmassen spricht, wie er sich ganz bewusst Zeit für einzelne Menschen nimmt. Die Geschichte von einzelnen Menschen sehr ernst nimmt. Einzelne Themen anspricht, um so ganz individuell auf Bedürfnisse einzugehen. Und dann in den neutestamentlichen Briefen gibt es immer wieder dieses Bild, dass jeder Einzelne, der Teil der christlichen Gemeinschaft ist, auch einzigartige Gaben hat. Etwas Einzigartiges in die Gemeinschaft einbringen kann und damit auch wichtig ist für die Gemeinschaft. Du bist wichtig für die Gemeinschaft aufgrund deiner Einzigartigkeit. Und im ersten Brief an die Christen in Korinth gebraucht Paulus dann das Bild von einem Körper für die Kirche, um deutlich zu machen, dass jeder dieser Gemeinschaft, wirklich jeder, wichtig ist und eine wichtige Funktion hat. Also dieser Aspekt zieht sich durch diese ganzen Texte hindurch und er wird für mich immer wieder wichtig, gerade in Momenten des Selbstzweifels. Gehöre ich wirklich dazu? Kann ich wirklich etwas beitragen? Bin ich gewollt? Bin ich hier in meiner Andersartigkeit am richtigen Platz? In diesen Momenten wird dieser Satz, alle Menschen sind verschieden und einzigartig, zu einer Wahrheit, die mich tief berührt. Ich bin einzigartig und ich bin anders, aber darin bin ich wertvoll. Von Gott geliebt und gewollt, mit meiner Geschichte, mit meinen Eigenarten, auch mit meinen Begrenztheiten. Es ist gut, dass ich bin und es ist gut, dass ich Teil christlicher Gemeinschaft bin. Das ist ein Grund, warum es verschiedene Erklärungen für den Glauben gibt. Weil wir einfach aus Gottes Perspektive nicht alle gleich ticken und auch nicht alle gleich ticken müssen. Es gibt noch einen zweiten Aspekt. Ich formuliere es mal so, der christliche Glaube ist nicht mit einer Standardantwort zu erklären, weil er das gesamte Leben, also die verschiedensten Aspekte des Lebens betrifft und umfasst. Manchmal wird gesagt, beim Glauben geht es vor allem um das Woher und das Wohin des Glaubens. Des Lebens. Andere sagen, beim Glauben geht es vor allem um das Zusammenleben der Menschen und wie man sich gut verhalten soll, also um Ethik. Wieder andere sagen, der Glaube sei vor allem interessant für die Knotenpunkte des Lebens. Doch wenn ich die neutestamentlichen Autoren richtig verstehe und auch diesen Brief von Paulus richtig verstehe, dann umfasst der christliche Glaube das alles und noch viel mehr. Die Bedeutung von Jesus Christus lässt sich nicht irgendwie auf einzelne Bereiche des Lebens eingrenzen, sondern es wird an vielen Stellen deutlich, dass die ganze Existenz und das ganze Leben, sogar meine Zukunft, von Jesus Christus her gedacht wird. Nicht ohne Grund heißt unsere Serie Christus, meine Existenz und meine Zukunft. Das heißt, der christliche Glaube umfasst unser ganzes Dasein. So geht es beim christlichen Glauben zum Beispiel auch um das Anliegen, dass Versöhnung passiert. Großes Thema in unserem Leben, Versöhnung zwischen einzelnen Menschen, zwischen verschiedenen Menschengruppen, teilweise zwischen ganzen Nationen. Es geht um die Frage nach der Bedeutung des Lebens, also inwiefern hat mein Leben eine Bedeutung? Ist das, was ich mache, bedeutsam und sinnvoll? Es geht um den Tod, um die vielen Themen, die damit verbunden sind. Es geht auch um Geschichte. Der christliche Glaube gründet auf einem Gott, der Teil von Geschichte wird. Es geht um Umwelt, um Nachhaltigkeit, um einen weiteren Blick als das eigene Leben. Es geht um Familie, um Beziehungsnetzwerke und so weiter und so fort. Man könnte jetzt unendlich viel aufzählen. Also es kann einfach angesichts der Vielfalt des Lebens nicht die eine Standardantwort auf die Frage des Glaubens geben. Was ist der Glaube oder was bedeutet Gott? Einfach weil wir so unterschiedliche Lebensthemen haben und Gott eben in all diesen unterschiedlichen Lebensthemen, die dich betreffen und in denen du viele Fragen vielleicht auch hast, weil Gott dir in genau diesen Lebenssituationen begegnen möchte. Ich weiß zum Beispiel von einem Mann, der mit seiner Frau lange Zeit Buddhist war, dann Christ geworden ist, und er beschreibt es so, dass er sein Leben lang auf der Suche nach einer tief empfundenen Liebe war. Also für diesen Mann, ich würde mal sagen, sehr emotionaler, auch sehr sensibler Mensch, für ihn war es letztlich der Gedanke, wenn Gott wirklich so liebevoll ist, wie er sich in Jesus Christus zeigt, dann muss es wahr sein, dann will ich mich mit meiner ganzen Existenz diesem Gott hingeben. Oder ich weiß von einer anderen Person, der sehr wichtig war, im Leben einfach diszipliniert alles gut zu machen. Auch andere dazu anzuspornen, an sich zu arbeiten, um einfach Gutes zu tun. Und sie waren im gewissen Dauerdruck ständig getrieben, ständig am Hinterfragen und immer unruhig auf dem Weg. Diese Person wurde Christ, weil sie verstanden hat, dass Jesus Christus frei macht. Frei macht von diesem inneren Druck und diesem endlosen Getriebensein. Das war für diese Person ein ganz entscheidender Aspekt. Also es gibt unzählige Geschichten, sehr individuell, warum Menschen glauben. Und ich mache dir Mut, mal bei anderen nachzufragen, warum glaubst du eigentlich? Warum glaubst du eigentlich? Was ist das, was dich überzeugt oder fasziniert? An welchem Punkt ist dir Jesus Christus begegnet? Sich da wirklich mal auf den Weg zu machen und bei anderen nachzufragen. Und ich denke, es ist sehr hilfreich, sich diese Frage auch immer wieder selbst zu stellen und Worte dafür zu suchen. Denn zum einen denken wir dann über unser Leben mit Gott nach. Und es entsteht, denke ich, Dankbarkeit. Aber zum anderen werden wir auch sprachfähiger in Bezug auf das, was Glauben für uns bedeutet. Wir werden sprachfähiger für das, was uns Glauben bedeutet. Und ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, wenn es darum geht, Glauben zu teilen. Da brauche ich eine gewisse Sprachfähigkeit. Und ich habe dir noch ein Zitat mitgebracht aus einem Buch von Konstantin Magnus. Das Buch heißt Generation Credo. Ich habe es schon mal daraus zitiert. Und in diesem Buch sind einfach Berichte von jungen Menschen gesammelt, die auf ganz unterschiedliche Weise zum Glauben gefunden haben. Und auf ganz unterschiedliche Weise auch ihren Glauben ausdrücken. Und ich lese uns mal einen Absatz aus der Einleitung vor. Da heißt es, unter ihnen, also diesen Leuten, die hier schreiben, sind Journalisten, Theologen und angehende Publizisten. Aber für die Mehrheit ist die Gelegenheit, ihr persönliches Glaubensleben in Worte zu fassen, neu. Manche bedienen sich dabei des Jargons der Kirche, um das zu sagen, wofür sie keine anderen Worte finden. Andere bleiben nüchtern und sachlich, wieder andere jubeln ihre Geschichten heraus, unvorsichtig wie frisch Verliebte, deren unverhohlene Emotionalität Außenstehende oft peinlich berührt. Überhaupt vergleichen die Autoren ihren Glauben überraschend oft mit einer Liebesbeziehung. Das mag daran liegen, dass er sich, wenn man ihm nur den nötigen Raum gibt, rasch mit Leben füllt und eine ganz merkwürdige Dynamik entwickelt, die sonst nur menschlichen Beziehungen zu eigen ist. Soweit dieses Zitat. Und ich finde, es ist gut auf den Punkt gebracht. Der Glaube hat viele, viele Facetten. Jesus Christus, auf den sich unser Glaube bezieht, spricht in ganz, ganz verschiedene Situationen hinein. Und er sieht uns als einzigartige, unterschiedliche Menschen. Und deshalb dieser Rat von Paulus hier, wenn du von deinem Glauben sprichst, finde eigene Worte.
Finde eigene Worte und stell dich auf dein Gegenüber ein. Überleg dir genau, wer dir gegenüber sitzt.
Such nicht nach einer Standardantwort oder nach den 4 Punkten, die du mal in der Predigt gehört hast, sondern finde deine eigenen Worte für diese Person aus Wertschätzung, mit der du da sprichst. Und wie gesagt, es darf auch schwierig sein. Es kann auch mal komisch sein. Und es darf auch mal Zeit und Gedanken kosten. Fehler sind erlaubt. Und aus der Perspektive einer nicht glaubenden Person, das ist der Grund, warum du wahrscheinlich verschiedene Antworten bekommst, auch wenn du hier Menschen interviewst. Und auf der einen Seite macht diese Vielfalt die Entdeckung des Glaubens manchmal schwierig, aber auf der anderen Seite macht sie Glauben auch spannend. Für Nichtglaubende, wie auch für die, die Gott weiter entdecken wollen. Es lohnt sich zu suchen, zu hinterfragen, verschiedene Versionen anzuhören, mit verschiedenen Leuten ins Gespräch zu kommen, unterschiedliche Lebenssituationen zu hören, wie Christus hineinspricht, zu stöbern, weil nur so findet man diese große Bandbreite, die der christliche Glaube ausmacht. Soweit der erste Gedanke zu Paulus Rat. Der Glaube ist nicht mit einer Standardantwort zu erklären. Der zweite Aspekt, der mir in der Vorbereitung wichtig geworden ist, wenn man vom Glauben spricht, spricht man auch von einer Erfahrung. Und was ich damit meine, steckt in diesem Wort freundlich. Freundlich soll man über seinen Glauben Auskunft geben, schreibt Paulus. Und es klingt erstmal normal, wäre auch komisch, wenn Paulus sagen würde, macht das Ganze unfreundlich. Aber dieses Wort kann andererseits schon etwas komisch klingen. Wie so eine Art Strategie, so als guter Verkäufer, setzt ein Grinsen auf und dann wirst du die schon kriegen. Manche von uns haben das ja auch erlebt, dass Christen dieses Wort so stark als Auftrag in sich aufgenommen haben, dass sie so eine Art Überfreundlichkeit zeigen, die eher an einen Komiker erinnert. Es wirkt irgendwie mechanisch, es wirkt aufgesetzt. So, ich muss jetzt halt so. Ich muss jetzt halt irgendwie freundlich sein und deswegen bin ich so überfreundlich und es... Aber hinter diesem freundlich steckt etwas anderes. Der Grund, warum Christen mit einer authentischen Freundlichkeit über ihren Glauben reden oder reden können, hat etwas mit dem Inhalt ihres Glaubens zu tun. Also bei Christen, deren Glaube gesund ist, so sage ich das mal, da ist Freundlichkeit nicht einstudiert oder eingespielt oder taktisches Mittel, sondern eine ganz wesentliche Komponente ihres Glaubens. Was meine ich damit? Dieses Wort, was hier mit freundlich übersetzt wird, kommt noch an einer anderen Stelle in der Bibel vor, nämlich in Lukas 4, Vers 22. Und an dieser Stelle ist von Jesus die Rede, wie er seinen ersten öffentlichen Auftritt hat. Ja, über seine ersten 30 Lebensjahre wissen wir nicht besonders viel. Vielleicht gab es da nicht so viel Aufsehenerregendes. Wir haben so die Berichte seiner Geburt, die kennen wir von der Weihnachtsgeschichte. Wir haben da noch ein bisschen was, wirklich sehr wenig aus seiner Kindheit. Aber dann einfach lange Zeit gar nichts. Und als etwa 30-Jähriger wird Jesus dann aber bekannter. Er nimmt sich einige Schüler, was viele Lehrer seiner Zeit auch getan haben. Und es kommt immer wieder zu öffentlichen Auftritten. Und in Lukas 4 wird eben von seinem allerersten öffentlichen Auftritt, von seiner Rede in der Synagoge berichtet. Er macht alles wie jeder andere auch, der sich in den jüdischen Schriften auskannte. Er geht an einer bestimmten Stelle des Gottesdienstes nach vorne, liest den alttestamentlichen Text und kommentiert diesen Text. Und die Reaktion auf seine Worte steht dann in Vers 22. Da heißt es, seine Rede fand bei allen Beifall. Sie staunten darüber, dass solche Worte der Gnade aus seinem Mund kamen und sagten, ist das nicht der Sohn Josefs? Also seine Zuhörer sind von dem, was Jesus sagt, fasziniert und erstaunt. Das mag zum einen daran liegen, dass sie das von einem Sohn, von einem Handwerker jetzt nicht unbedingt erwartet haben, dass er das in dieser Weise kommentiert. Aber hier steht noch explizit, was Jesus geredet hat. Nämlich, er redete Worte der Gnade. Und dieses Wort der Gnade ist eben dasselbe Wort, das Paulus in Kolosser 4 verwendet und was mit freundlich übersetzt wird. So die Bandbreite von diesem Wort im Griechischen. Und wenn man jetzt übersetzen würde, Worte der Freundlichkeit bei Lukas, das würde nicht so ganz passen. Und wenn man jetzt bei Paulus übersetzen würde, redet gnädig mit den Außenstehenden, das trifft es auch nicht so ganz im Kern in unserem Sprachgebrauch. Aber diese beiden Inhalte gehören ganz eng zusammen. Und ich finde, das erklärt einiges. Es erklärt nämlich, was hinter der Freundlichkeit von Christen steht. Auf jeden Fall, wenn diese Freundlichkeit ehrlich ist. Und zwar deutet es ganz stark darauf hin, dass hier eine Freundlichkeit gemeint ist, die Gnade erlebt hat. Eine Freundlichkeit, die selbst Gnade erlebt hat. Und damit sind wir auch mitten in der Erklärung von diesem Wort Geheimnis, was Paulus am Anfang von diesem Text benutzt, Vers 3. Da sagt er, dass er ein Verkünder dieses Geheimnisses ist, dass er Gnade erlebt hat. Also wenn man Jesus begegnet, wenn man ihn mit dem Herzen erkennt, ihn kennen und lieben lernt, dann begegnet man einer Person, über die man ins Staunen kommt, weil sie eben Worte der Gnade hat. Weil sie Worte der Gnade hat. Und es klingt jetzt für den einen oder anderen vielleicht etwas seltsam. Jesus, der offensichtlich ein Mensch in der Geschichte vor 2000 Jahren war, soll uns heute als unsichtbarer Gott mit Worten voller Gnade begegnen. Das ist irgendwie schwer zu fassen. Und es war auch schon damals für den Leser schwer zu fassen, als Paulus davon gesprochen hat. Aber ich denke, wenn man das erlebt hat, dann kann man das wirklich so ausdrücken. Wenn man Christus begegnet ist und anfängt, ihm zu vertrauen, dann ist man einer Person begegnet, einem Gott, der einen tief beeindruckt, weil er eben voller tiefer Freundlichkeit und voller Gnade ist. Wirklich zu vergleichen mit dieser Begebenheit aus Lukas 4, wo Menschen zuhören und dann in Staunen ausbrechen, Beifall geben, weil das, was er sagt, voller Gnade ist. Und übrigens nicht nur in der Situation, sondern immer wieder, Menschen sind berührt und bewegt von dem, was er sagt und tut, denn es ist, wie es Johannes beschreibt, voller Gnade und Wahrheit. Das ist der Grund, warum Paulus hier dieses Wort benutzt, was in unserer Übersetzung mit freundlich wiedergegeben wird. Und ich habe im ersten Punkt ausgeführt, dass jeder für diese gnadenvolle Begegnung andere Worte findet. Und ich will es jetzt auch nochmal versuchen, was es heißt, von voller Gnade zu sprechen, was es ist, was man da erlebt. Eine meiner Lieblingsveranschaulichungen kommt aus einem Film, und zwar aus dem Film Blood Diamond. Vielleicht kennt ihn der ein oder andere. Leonardo DiCaprio hat mitgespielt. Das war ja so eine Zeit lang ein Grund, warum man Filme geschaut hat. Und die Thematik in dem Film ist schon ziemlich heftig. Unter anderem geht es um Kindersoldaten in Sierra Leone und da wird ein Kind gekidnappt und kommt mit vielen anderen in so ein Camp, wo es zum Kindersoldaten ausgebildet wird. Die bekommen Drogen, sie müssen Gewalt anwenden, um Hass zu trainieren. Sie werden auch dahingehend eingespurt, die eigene Herkunftsfamilie als Feinde anzusehen. Und dann Solomon, der Vater von einem dieser Kinder, macht sich auf den Weg, um seinen Sohn wiederzufinden. Das ist eine komplizierte und gefährliche Suche. Irgendwann findet er dann ein Camp, beobachtet auch, wie die Aufseher mit ihren MGs rumlaufen und er beobachtet die Kinder, wie sie mit ihren MGs umgehen müssen. Irgendwann entdeckt er dann auch seinen Sohn, er beobachtet ihn, sieht den Hass in seinen Augen, sieht auch die Skrupellosigkeit und die Abgebrühtheit, die mittlerweile in ihm entstanden ist. Und dann kommt es ein paar Szenen weiter zu einer sehr eindrücklichen Szene, nämlich wo sich Vater und Sohn plötzlich gegenüberstehen. Der Sohn steht wenige Meter vor ihm und hat seine Pistole auf ihn gerichtet. Und was macht der Vater? Er geht langsam auf seinen Sohn zu, ohne zu wissen, wie er reagieren wird. Und er sagt seinem Sohn im Prinzip, wer er ist. Er versucht seinen Sohn an seine Identität zu erinnern. Er erinnert ihn an das, was er zu Hause hat, um ihn sozusagen aus seiner Blindheit, aus dieser Gehirnwäsche zu befreien. Aus diesem Hass auch herauszuführen, in dem er lebt. Er versucht, diese verlorene Identität wieder zum Leben zu erwecken. Und er sagt dann Folgendes. Sieh mich an. Was machst du da? Du bist Dia Wendy. Die stolzen Mendes sind dein Stamm. Und du bist ein wunderbarer Junge, der Fußball gern hat und die Schule. Deine Mutter liebt dich von ganzem Herzen. Sie wartet am Feuer und kocht Bananen für dich mit rotem Palmöl.
Deine Schwester ist auch da und das neue Baby. Die Kühe warten auf dich. Und Babu, der wilde Hund, der immer nur auf dich hört und auf keinen anderen. Ja, sie haben dich gezwungen, viel Schlechtes zu tun, ich weiß. Aber du bist kein schlechter Junge. Ich bin dein Vater, der dich liebt. Und du gehst mit mir nach Hause und bist wieder mein Sohn. Endlich. Der Grund, warum sich diese Szene in mir so eingebrannt hat, sind zum einen diese starke Emotion, die diese beiden Schauspieler in dem Moment rüberbringen. Ich kann das bei YouTube nachgucken. Gib Blood Diamond an und dann Sun oder Solomon Sun. Und dann sieht er diesen emotionalen Moment. Aber der zweite Grund, warum sich das eingebrannt hat, war, weil ich in dem Moment auch an etwas anderes denken musste. Und zwar habe ich den Eindruck, dass wir in unserem alltäglichen Leben häufig blind geworden sind für unsere Herkunft und für unsere eigentliche Identität. Blind geworden dafür, dass Gott uns geschaffen hat. Blind dafür, dass er uns mit liebevollen Augen und voller Stolz betrachtet. Blind dafür, dass Gott viel mit uns anfangen will, uns Dinge beibringen möchte. Dass wir das Leben mit ihm genießen und zu Menschen werden, die nicht Hass oder Egoismus oder Machtgier verbreiten, sondern die Schönes und Ermutigendes in diese Welt einbringen. Und die mit ihrer Art und mit ihrem Tun Positives und Schönes schaffen. Wir sind blind dafür oder unsere Erinnerungen sind durch verschiedene Dinge getrübt. Durch Erlebnisse, die Wut und Trauer in uns geschaffen haben. Vielleicht sind es auch unerfüllte Sehnsüchte, die so unseren Blick dafür versperren. Vielleicht ist es die Rastlosigkeit unseres Alltags im 21. Jahrhundert, die uns irgendwie daran zweifeln lässt, dass wir wertvoll und geliebt sein können, ohne dass wir irgendwas produzieren. Jeder hat so seine eigenen Themen und Gründe, warum er blind dafür ist. Warum auch Zweifel an Gott kommen, Gründe für einen Pessimismus, Gründe vielleicht auch für so einen Lebenszynismus, Gründe für eine Unfreundlichkeit anderen gegenüber oder auch für den Zweifel an sich selbst und daran, wer ich eigentlich bin. Ich habe den Eindruck, dass wir häufig blind sind und es nicht sehen können und das sogar als Menschen, die eigentlich sagen, dass ihnen Glaube wichtig ist und dass ihnen Gott etwas bedeutet. Und dann begegnet uns Gott irgendwie, wir hören von Jesus und plötzlich ist es so ähnlich wie in dieser Szene in dem Film. Wir merken, da ist jemand, der etwas in uns anspricht. Wir bekommen einen Einblick in eine Welt, nach der wir uns eigentlich sehen. Wir lernen tatsächlich Gott kennen als den, der sagt, das Leben, teilweise du selbst, viele Umstände haben dich dazu gebracht, so manches Schlechte zu erleben und so manches Schlechte zu tun. Ich weiß, aber du bist kein schlechter Mann, du bist keine schlechte Frau. Ich bin dein Gott, der dich liebt. Und du gehst mit mir nach Hause und du bist wieder mein Kind. Endlich. Und langsam nehmen wir so dann unsere Pistole runter, unsere Abwehrmechanismen und wir laufen unserem Gott in die Arme. So etwas in der Art haben Christen erlebt. So etwas habe ich persönlich erlebt. Und wenn sich dann eine Freundlichkeit breit macht, in dem Augenblick, ja, wenn wir über unseren Glauben reden, Auskunft geben sollen, dann ist es keine einstudierte Freundlichkeit, sondern eine Erinnerung an unseren Gott. Eine Erinnerung an Jesus Christus, der nicht nur wie dieser Vater aus dem Film Solomon Wendy sich auf den Weg gemacht hat, um seinen Sohn zu finden und sich mutig vor diesen Pistolenlauf zu stellen, sondern es ist die Erinnerung an einen Gott, der sich aus Liebe zu uns sogar hinrichten lässt, um uns zu befreien aus unseren Identitätskrisen, um uns zu befreien aus Hass und Bitterkeit, aus Egoismus und Machtstreben, aus Habsucht und der Gier nach diesen blutigen Diamanten. Ein Gott, der bereit ist, dafür gerade zu stehen, für das, was wir an Lieblosigkeit und Gleichgültigkeit so oft im Leben verbreiten. Dieser Gott, Jesus Christus, ist der Grund für die Freundlichkeit, die Paulus hier beschreibt. Sich breit macht, wenn wir an unseren Gott denken und versuchen, das in Worte zu fassen. Und damit komme ich zum Ende der Predigt. Wenn du auf der Suche danach bist, was es mit dem christlichen Glauben auf sich hat, dann möchte ich dich gerne ermutigen, weiterzusuchen. Der Glaube hat viele, viele Facetten. und er betrifft das ganze Leben. Und jeder findet andere Worte dafür. Deswegen frag dich durch, beobachte, hinterfrage, nimm dir auch die Zeit dafür, die du brauchst. Hier drängt dich hoffentlich niemand, da irgendwie schnell machen zu müssen und irgendwie mit schnellen Standardantworten dich zufrieden zu geben. Wir möchten gerne ein Ort sein, an dem man dabei sein kann, ohne glauben zu müssen. Ja, um sich einfach Zeit nehmen zu können, zu beobachten und zu fragen. Und wenn du Jesus bereits kennst, erinnere dich neu an deinen Gott, an deinen Herrn und Erlöser Jesus Christus. Erinnere dich daran, dass er Dimensionen überwunden hat, um dir nahe zu sein. Dass er Gefahren, Ausgrenzung bis hin zum Tod auf sich genommen hat, um dich mitzunehmen in seinen Plan. In seinen Plan, dieser Welt Gutes zu tun, die Welt zu heilen, Menschen zu trösten und auch um in ihm Ruhe zu finden. Um mich daran zu erinnern, wer du bist in seinen Augen. Und deshalb lasst uns diesen Rat von Paulus hier am Ende seines Briefes annehmen. Vers 5, lebt wie Menschen, die wissen, worauf es ankommt. Die wissen, wer sie sind. Geliebte Söhne und Töchter. Und nutzt die Zeit, die euch gegeben ist, gut aus, um eben, wenn ihr über euren Glauben Auskunft gebt, ihr euch bemüht, für jeden und jede die treffende Antwort zu finden. Behalten wir diese wundervolle Gnade nicht für uns selbst. Amen.